Die Radio Wissen. Update.
Mittlerweile meine ich es halt nur noch als Sozialhilfeempfänger im Überlebenskampf. Weil man dreht den Cent dreimal um und nicht einmal.
Dieser Mann in der Tafel in Duisburg zählt zu den Betroffenen. Deutschland ist reich und wird gleichzeitig ärmer. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat seinen aktuellen Armutsbericht vorgestellt. Auch wenn die Wirtschaft wächst, sind rund 15% der Menschen in Deutschland laut Statistik arm. Die Zahlen von 2014 sind nur wenig anders als die im Jahr davor. In einigen Regionen sind mehr Menschen arm, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Das ist eines der Themen im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Jeder fünfte Einwohner dieses größte Ballungsraum Deutschlands muss mittlerweile zu den Armen gezählt werden.
Das Ruhrgebiet ist nach Aussage von Sozialverbandschef Schneider noch etwas ärmer geworden. Während die Armutszahlen in vielen Bundesländern gesunken sind, sind sie im Ruhrgebiet auf einem neuen Höchststand. Besonders fällt es im Vergleich mit den Zahlen vor 10 Jahren auf. Die Armut wuchs seitdem im Bundesdurchschnitt um 10%, im Ruhrgebiet dagegen um 27%. Der Kölner Sozialforscher Christoph Butterwegge versucht zu erklären, warum das so ist.
Das hat sicherlich mit dem wachsenden Niedriglohnsektor zu tun, der in den Ruhrgebietsstädten besonders ausgeprägt ist. Nicht nur Massenarbeitslosigkeit, sondern auch eben keine neu angesiedelten Industrien, in denen es besser bezahlte Jobs gäbe.
Im Armutsbericht geht es um relative Armut, wie arm jemand ist, gemessen zu dem Einkommen im Land. EU-weit liegt die Schwelle bei 60%, gemessen an einem Einkommen in der Mitte zwischen Niedriglohn und Spitzengehalt. In Deutschland ist damit im Moment armutsgefährdet, wer als Single weniger als 917 Euro im Monat zum Leben hat. Kritiker sagen, dass sich mit den Zahlen nicht wirklich Armut messen lässt, sondern wie Einkommen verteilt sind. Armut in einem reichen Land wie Deutschland ist nicht vergleichbar mit Armut in einem armen Land. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält dagegen, arm sein hat nicht nur damit zu tun, ob jemand genug zu essen hat, auch wie jemand am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, entscheidet für den Verband über Armut. Andere Sozialforscher sehen in dem Armutsbericht einen Beleg dafür, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Heute ist auch bekannt geworden, dass der deutsche Staat den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erwirtschaftet hat, vor allem dadurch, dass die Wirtschaft wächst und mehr Leute einen Job haben. Die Hans-Böckler-Stiftung hatte ermittelt, dass es mehr Gehalt in der Regel eher für die Besserverdienenden gibt und nicht für Niedriglöhner. Nach der Studie sinken damit die Chancen aufzusteigen, stattdessen steigt die Gefahr abzurutschen. Für den Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes heißt die Lösung, um dagegen anzuarbeiten, mehr Steuern.
Wir werden so lange keine Erfolge haben in der Armutsbekämpfung, solange diese Bundesregierung weiter dabei bleibt, jegliche Steuererhöhung zum Tabu zu erklären.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz geben viele der Politik die Schuld daran, dass die Armut nicht weiter zurückgegangen ist. Uwe Ramert schreibt auf Facebook: Das ist die größte Schande für die Regierung eines der reichsten Länder der Welt. Man schaut zu und handelt nicht und nimmt somit einem Land auch ein Stück guter Zukunft. Wundert es dann noch, dass die etablierten Parteien immer mehr an Vertrauen verlieren? Und Hermann Vitas fragt, wie wäre es denn mal mit einer höheren Besteuerung der Reichen? Das ist eine der Lösungen. Geld ist in Deutschland genug da, nur falsch verteilt. Tom Frey kritisiert auf Facebook die Methode, mit der die Armut berechnet wird. Solange es nach dem Verhältnis berechnet wird, wird es immer Armut geben. Das ist ja so praktisch für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Für Gerald Kuklinski ist die Wirtschaft schuld. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Ein Widerspruch in sich, denn der Wirtschaft geht es immer dann am besten, je extensiver sie andere ausbeutet. Und Carsten Offers findet, das Problem sind oft die prekären und vom Staat subventionierten Arbeitsverhältnisse, unter denen oft Frauen zu leiden haben. Dem müsste ein Riegel vorgeschoben werden.
Was sonst noch wichtig war?
Die Regierung in Syrien hat zugestimmt, sich auch an den Waffenstillstand ab Samstag halten zu wollen. Angriffe auf Islamistenmilizen sollen aber weitergehen, gegen die Terrorgruppe IS, gegen Al-Qaida und die Nusra-Front. Allerdings will die syrische Armee auch gegen Terrorgruppen kämpfen, die mit den Islamisten verbunden sind. Das könnte auch gemäßigtere Regierungsgegner treffen, auch die sind in den Augen des syrischen Regimes Terroristen. Der Waffenstillstand ist von den USA und Russland ausgehandelt worden. Mehr zum Thema gibt es gleich hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen.
And we all benefit from that. Lower costs of flying mean that we can go on holiday more easily, we can go on business more easily. There's a real benefit from being part of the EU.
Der Chef des Londoner Flughafens Heathrow ruft zusammen mit anderen Unternehmenschefs dazu auf, dass Großbritannien in der EU bleibt. Er argumentiert, dass durch die EU zum Beispiel Flüge billiger geworden sind. Die Unterzeichner eines offenen Briefes sind Spitzenmanager aus Unternehmen, die in Großbritannien 1 Million Menschen beschäftigen. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Zu den knapp 200 Unterzeichnern gehören unter anderem die Chefs der Telekom-Konzerne BT und Vodafone, der Ölmultis BP und Shell, der Fluggesellschaften EasyJet und Ryanair sowie der Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick. Diese Unternehmenslenker argumentieren, dass Großbritannien besser dran ist in einer reformierten EU. Die Wirtschaft brauche den ungehinderten Zugang zu einem Markt mit 500 Millionen Menschen, um zu wachsen, zu investieren und Jobs zu schaffen, heißt es in dem Brief. Die EU zu verlassen, würde dagegen Investitionen und Arbeitsplätze gefährden, warnen die Bosse.
Laptops und Handys dürfen beim Fliegen bald nur noch ins Handgepäck. Ab April sollen ihre Lithium-Akkus im Laderaum von Flugzeugen verboten werden. Die UNO-Flugorganisation hat das beschlossen, um Explosionen im Gepäckraum zu verhindern. Akkus im Gepäckraum sollen eine Gefahr sein, auch weil in Tests die Feuerschutzanlagen in Flugzeugen solche Brände nicht löschen konnten. Es ist nicht verbindlich, was die Organisation beschlossen hat. Die meisten Länder setzen es aber in der Regel um. Der Hersteller von Mars und Snickers ruft offenbar Millionen Schokoriegel zurück. In einem Riegel waren Plastikteilchen gefunden worden. Der Rückruf gilt nicht nur für Deutschland, sondern in 55 Ländern weltweit. Es geht um Mars und Snickers Riegel, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 19. Juni 2016 und dem 8. Januar 2017 haben. Um wie viele Riegel es genau geht, ist nicht bekannt. Das Unternehmen produziert aber 10 Millionen Produkte am Tag. Wer seinen Schokoriegel abgibt, soll einen neuen bekommen.
Das noch wichtig wird.
Der Bundestag spricht über die Vorfälle in Sachsen. Der Applaus für den Brand in einem Flüchtlingsheim in Bautzen. Außerdem geht es um Klausnitz, wo rund 100 Menschen einen Flüchtlingsbus eingekesselt haben. Für die Debatte im Parlament morgen ist eine Stunde angesetzt. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will mit mehr Polizei und Justiz gegen den Rechtsextremismus ankommen. Die Landesregierung in Sachsen steht in der Kritik, sich bis jetzt zu wenig um Fremdenfeindlichkeit im Land gekümmert zu haben. In Köln geht es um die ersten beiden Anklagen zu den Übergriffen in Köln an Silvester. Es steht ein Marokkaner vor Gericht, der einer Frau ihr Handy geklaut haben soll. Außerdem müssen sich ein Marokkaner und ein Tunesier verantworten, die einen Mann auf der Rheinbrücke vor dem Kölner Hauptbahnhof bestohlen haben sollen.
Und sonst in der Welt?
Die Terrormiliz IS ist offenbar sehr kreativ, wenn es darum geht, sich Geld zu beschaffen. Der neueste Trick sind nach US-Angaben Währungsmanipulationen. Die Terroristen sind dazu übergegangen, ihre Kämpfer im Irak nur noch in der Landeswährung Dinar zu bezahlen. Auch in den Fabriken und der IS-Verwaltung wird nur noch in Dinar bezahlt. Produkte und Dienstleistungen verkauft der IS aber meist in US-Dollar. Also müssen die Menschen im Nordirak ihr Geld umtauschen. Das können sie nur beim IS. Und der verlangt für jeden Dollar bis zu 20% mehr als den offiziellen Kurs. Nach Angaben des US-Militärs waren die Einnahmen des IS zuletzt um knapp ein Drittel eingebrochen. Weil der Ölpreis so niedrig ist und weil die USA und ihre Verbündeten die Geldlager des IS bombardieren. Die Terroristen haben deshalb schon die Gehälter für Kämpfer gekürzt. Touristen in Myanmar müssen auf eine Attraktion verzichten. Ab dem 1. März dürfen sie nicht mehr auf die Tempel in der Ebene von Bagan klettern. Damit soll verhindert werden, dass die jahrhundertealten Bauwerke weiter Schaden nehmen. Die Tourismusindustrie hat die Entscheidung des Kulturministeriums kritisiert. Sie fürchtet wirtschaftlichen Schaden. Bis jetzt galt es als besonderes Highlight, den Sonnenauf- oder Untergang auf einer der Tempelterrassen zu beobachten. Touristen konnten sich in und auf den Bauwerken weitgehend frei bewegen. In der Ebene von Bagan stehen hunderte Pagoden und Tempel. Der Umgang des Regimes in Myanmar mit dem archäologischen Erbe ist umstritten. Die UNESCO hat einen Antrag als Weltkulturerbe abgelehnt. Unter anderem, weil viele Tempel in den 90er Jahren mit Zement und Ziegelsteinen verändert wurden. Außerdem hat die frühere Militärregierung einen Golfplatz und einen Aussichtsturm in die Ebene gebaut. In China sollen in Zukunft keine Gebäude mehr gebaut werden, die komisch aussehen. Das besagt eine neue Richtlinie für Stadtplanung. Die chinesische Regierung schreibt darin vor, dass komische und bizarre Architektur nicht mehr erlaubt ist, außer sie ist wirtschaftlich, funktional, umweltfreundlich oder ästhetisch ansprechend. Was ästhetisch ist, ist dann Auslegungssache der Behörden. In China haben sich schon viele Architekten ausgetobt. Sehr bekannt ist das CCTV-Gebäude vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas in Peking, das wegen seiner Form auch als große Hose bezeichnet wird. Außerdem gibt es Gebäude, die aussehen wie Hufeisen oder Kugeln. Einige haben eingebaute Löcher oder sehr kreative Oberflächen. Ein Gebäude im Südwesten Chinas sieht aus wie das Raumschiff Enterprise. Mehr als 36.000 Euro für eine Toilette, die nie benutzt wurde. Kambodscha hat für eine thailändische Prinzessin keine Ausgaben gescheut. Die Prinzessin war in eine abgelegene Region gereist, um dort ein Gesundheitszentrum einzuweihen, das die königliche Familie gespendet hatte. Extra für sie war dort eine Toilette gebaut worden. Nach Angaben lokaler Politiker hat sie das Luxusklo aber gar nicht benutzt. Jetzt wird es wieder abgebaut, weil es ausschließlich für die Prinzessin bestimmt war. Dabei haben in Kambodscha mehr als die Hälfte der Menschen auf dem Land keinen Zugang zu Toiletten. Hilfsorganisationen bemühen sich seit Jahren, das zu ändern. Denn Toiletten helfen erstens, dass sich weniger Krankheitskeime ausbreiten. Außerdem erhöhen sie die Sicherheit von Frauen, die nicht mehr auf Felder oder in den Busch gehen müssen.
Wissensnachrichten.
Weltweit sind etwa 37 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Die Diagnose HIV-positiv bedeutet aber nicht automatisch, dass die Infizierten die Immunschwächekrankheit AIDS haben. Aber oft geht eine HIV-Infektion nach einiger Zeit in AIDS über. Forscher aus Hamburg und Dresden melden jetzt, dass sie einen entscheidenden Schritt weitergekommen sind, um eine HIV-Infektion zu heilen. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, ist das jetzt der Durchbruch?
Da sollte man noch sehr, sehr vorsichtig sein. Solche Meldungen gibt es immer wieder. Noch wurde aber kein Mensch von HIV geheilt. Die Forscher aus Hamburg und Dresden, die haben ihre Methode erstmal nur an Mäusen ausprobiert. Eine Studie mit Menschen, die steht noch aus. Aber bei aller Vorsicht kann man ruhig sagen, die Methode klingt erstmal vielversprechend.
Also es geht ja, wie gesagt, darum, die Infektion mit dem HIV-Virus zu heilen, damit AIDS gar nicht erst ausbrechen kann. Wie machen die Forscher das?
Problem ist ja, wenn sich das HIV-Virus einmal im Körper eingenistet hat, dann wird man es quasi nicht wieder los. Die DNA des Virus, die setzt sich im DNA-Strang in unseren Zellen fest, die integriert sich da regelrecht und ist vor Angriffen gut geschützt. Mit Medikamenten kann man zwar dafür sorgen, dass sich das HIV-Virus kaum noch vermehrt, aber an die Informationen in der DNA, da kommen sie eben nicht ran.
Also sie müssten es jetzt irgendwie schaffen, diese DNA aus der Zelle zu löschen. Verstehe ich das richtig?
Genau, es geht darum, diese Teile der befallenen DNA gezielt rauszuschneiden mit einem Enzym, das die Forscher jetzt entwickelt haben. Das ist die sogenannte molekulare Schere. Und die erkennt mehr als 90% aller HIV-Viren und schneidet sie dauerhaft aus der Zelle raus. Und anschließend fügt das Enzym die Enden der DNA wieder zusammen, so als wäre nichts gewesen.
Jetzt ist das immer so eine Sache, jetzt hat das im Test mit Mäusen geklappt. Wann ist es denn bei Menschen soweit?
Ja, ob die Methode beim Menschen überhaupt klappt, ist nicht sicher. Selbst wenn es Ende des Jahres eine erste Studie gibt, dann wird die Antwort wohl erst in einigen Jahren feststehen. Unklar ist auch noch, ob die DNA-Schere wirklich gegen alle Varianten des HIV-Virus wirkt. Die Forscher gehen aber davon aus, dass sie mindestens 28 der weltweit 37 Millionen Infizierten helfen könnte. Es ist also ein vielversprechender Ansatz, noch mit einigen Unsicherheiten.
Ein weiteres interessantes Thema führt uns in die USA zu Forschern aus Kansas. Die sagen, wer sich schnell von Dingen trennt, tauscht auch seine Freunde öfter aus.
Die Wissenschaftler haben dafür 4 verschiedene Einzelstudien erstellt und die Tendenz war eindeutig. Die, die eher bereit sind wegzuziehen, die sind im Schnitt auch eher bereit, ihren Besitz auszutauschen. Und je weniger eine Person an ihren Sachen hängt, desto weniger hängt sie auch an alten zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Forscher sehen dadurch enge Bindungen in Gefahr, gerade in einem Land wie den USA. Wo Aufstieg und Karriere ja oft mit Umzügen verbunden sind.
Und dann sorgen mysteriöse Pfeiftöne aus dem All auf einmal wieder für Aufregung. Die hatten US-Astronauten angeblich bei der Apollo 10-Mission im Mai 1969 gehört.
Ja, der Discovery Channel hat die Aufnahmen von der Mondumrundung ausgegraben und rätselt jetzt, woher diese außerirdischen Klänge kommen. In der Doku berichtet der Sender, dass die Astronauten gerade auf der Rückseite des Mondes waren, als sie die Geräusche etwa eine Stunde lang hörten. Und sie haben wohl überlegt, ob sie dem Einsatzzentrum davon erzählen sollen, weil sie gefürchtet haben, dass man ihnen sonst nicht glaubt.
Und was sagt jetzt die NASA dazu? Haben wir es da jetzt mit Weltraummusik oder sowas zu tun?
Ja, die NASA stellt die Geschichte ein bisschen nüchterner dar. Einer der damaligen Astronauten hat wohl gesagt, dass er die Sache nicht besonders ernst genommen habe. Wahrscheinlich seien die Geräusche durch eine Überlagerung von Funkwellen entstanden.
Tobias Jobke war das aus den D-Radio Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend bleibt es nass, viel Regen und Schnee im Süden, im Norden gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Morgen ist es im Norden wieder regnerisch, im Süden ist es erstmal trocken, da scheint dann auch mal länger die Sonne. Gegen Abend kommt dann neuer Regen, die Temperaturen morgen steigen auf maximal 3 bis 8 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.